Ja, das Thema, das heute in der Predigt behandelt wird, handelt ja von Größe. Und wir haben gerade etwas gesungen, da ging es um Gott, um den Größten, um den Höchsten. Und das Thema heißt auch, der Weg zur wahren Größe. Ich glaube, keiner, der jetzt vielleicht ins Gemeindeblatt geschaut hat, hat daran gedacht, dass es um Körpergröße geht. Ich weiß gar nicht, wer bei uns jetzt der Größte wäre. Könnte sein, dass der Wolfgang ist, aber wie auch immer, ich glaube, es ist nicht diese Größe gemeint, sondern es geht da um ganz was anderes. Von Gott wissen wir, dass er groß ist. Gott ist groß, Gott ist mächtig. Wir haben es im Lied gesungen. Er ist erhoben über alle Götter. Und deswegen möchte ich einen kleinen Zusatz machen, wenn wir von Größe sprechen. Worum geht's denn da? Und da werden wir im Bibeltext finden, es geht also nicht um die Körpergröße oder vielleicht um Berühmtheit, dass unser Name oder dass wir bekannt sind. Nein, es geht um Größe im Reiche Gottes. Und ich möchte zuerst mal mit euch zusammen den Text auch lesen. Er steht im Markus-Evangelium im Kapitel 9. Für die, die die Gemeindebibel verwenden, ist das die Seite 1044 und auch 1045. Markus 9, ab Vers 30. Vers 30 bis 41. Und da steht: Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ja, wir sehen hier ganz am Anfang den Herrn Jesus, als er zu den 12 von seinem bevorstehenden Leiden, von seinem Tod spricht. Und mir ist aufgefallen, es scheint Jünger eigentlich gar nicht groß zu interessieren. Das Einzige ist, sie fürchten sich, ihn zu fragen. Sie trauen sich gar nicht zu fragen, was das soll. Aber vielleicht ist das so wie bei uns. Man fürchtet sich, man will drüber nicht reden und schiebt es dann irgendwo beiseite. Ich will da nichts weiter drüber denken, So scheint es. Und sie gehen dann weiter und kommen nach Kapernaum. Und auch für die russische Übersetzung, ich habe die Predigt versucht so einzuteilen. Wahre Größe, da geht es darum, einmal, was haben wir miteinander oder untereinander zu reden? Was sprechen wir so miteinander? Das Zweite, was ich besprechen möchte, worüber ich rede, ist, wer ist der Größte im Reich Gottes? Das war die Frage der Jünger. Das Dritte, was tun wir oder was tun, wenn jemand uns nicht nachfolgt? Auch das hat die Jünger beschäftigt. Das könnte auch uns beschäftigen und ich habe auch schon miterlebt, wo das ein Thema war. Nicht unbedingt in der Gemeindestunde, aber es ist zum Thema geworden. Und zum Vierten sagt Jesus, verbietet es ihm nicht. Wo dürfen wir Dinge nicht einfach verbieten? Und das Letzte, was der Jesus angesprochen hat, ist eine Belohnung für den Dienst an den Jüngern. Wir denken immer an die Belohnung für den Dienst für den Herrn. Das ist auch richtig. Aber der Herr spricht auch von einer Belohnung für den Dienst an seinen Jüngern. Ja, der Herr Jesus, so heißt es hier, ihr könnt es lesen, denke ich mal. Ich hoffe, es ist einigermaßen groß genug. Er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie. Da wissen wir natürlich, der Herr hatte nicht Not, Menschen einfach so zu fragen, weil er es nicht wusste, sondern mit seiner Frage wollte er quasi ihnen die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Das ist das Schöne bei Gott, dass er nicht einfach sagt, das ist jetzt so und das andere ist so, sondern dass er uns immer Zeit gibt, mal nachzudenken. Er fragt uns, damit wir ins Denken kommen. Ja, was fragt der Herr sie? Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Worüber habt ihr gesprochen? Und das wäre vielleicht auch für mich und für dich eine Frage des Herrn heute an dich. Womit beschäftigst du dich? Was ist dein Gesprächsstoff? Worüber denkst du nach? Was beschäftigt dich vielleicht sogar Tag und Nacht? Auch was bereden wir als Gläubige untereinander? Und da sehen wir, dass die Jünger über ein Thema gesprochen haben, das der Herr zwar aufgreift, aber das sie falsch bewertet haben. Das wäre auch die Frage des Herrn heute für uns. Denken wir falsch über Dinge, die der Herr ganz anders sieht? Oder denken wir vielleicht sogar über Dinge, wo es besser ist, dass wir es lassen, weil sie keinen Nutzen bringen? Jetzt zu Kapernaum gilt es etwas zu sagen. Und da habe ich ein Bild oder zwei vorbereitet. Kapernaum, das liegt hier am See Genezareth. Ihr seht es, ein bisschen weiter oben sind die Städte Chorazin und Bethsaida. Und links unten seht ihr Nazareth, und dann, wo der Herr Jesus zunächst wohnte, wo er quasi dann aufgewachsen ist in Nazareth. Kana ist in der Nähe, wo die Hochzeit war, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und es war dann so, als Johannes der Täufer gefangen genommen worden war, verließ Jesus Nazareth und ging nach Kapernaum. So lesen wir das auch im Markus-Evangelium. Die Stellen haben wir schon betrachtet. Er wohnte dort in Kapernaum am See Genezareth. Und wir wissen auch, dass Jünger, andere, seine Jünger, einige davon aus dieser Stadt kamen. Wir wissen von Petrus und Andreas, die dort waren, auch von Johannes und Jakobus. Ja, und wir wissen sogar von Petrus, dass er dort ein Haus hatte und seine Schwiegermutter dort war und Jesus diese kranke Frau geheilt hat. Sag euch mal, was er in Kapernaum getan hat. Also einmal natürlich die Schwiegermutter des Petrus gesund gemacht. Er heilte aber auch viele kranke und von Dämonen gequälte Menschen. Er predigte auch in der Synagoge von Kapernaum und in dem gleichen Zug heilte er dort einen Besessenen. Sag ich mal, das sind Reste der Synagoge, allerdings nicht der, wo Jesus drinnen war, denn die sind verschwunden, die sind quasi im Mauerwerk drinnen. Da hat man an der gleichen Stelle eine neue Synagoge dann errichtet. Und die erste hatte wohl schwarze Steine oder dunkle Steine, diese hatte recht helle Steine. Also es ist aber die gleiche Stelle. Also dort hat Jesus gepredigt und Menschen geheilt. Kapernaum war ein Ort, der an der Grenze lag zwischen dem Gebiet des Herodes Antipas und seinem Bruder oder Halbbruder Philippus. Und dort war auch eine römische Garnison und eine Zollstation. Also da war quasi eine Wachmannschaft da. Ihr wisst ja, da gab es auch einen Hauptmann, dessen Knecht krank war, der zu Jesus kam. Und diesen Knecht hat Jesus geheilt. Und der Hauptmann hat zu Jesus gesagt, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen. Es reicht schon, wenn du sagst, dass er gesund wird, dann geschieht es. So, es waren also römische Soldaten da. Die Zollstation war auch da. Und man kann groß vermuten, weil Matthäus auch aus diesem Ort kam, Matthäus in diesem Ort war, dass Matthäus dort gearbeitet hat. Also wir haben mindestens 5 Jünger, die viel mit diesem Ort zu tun hatten. Und es scheint auch so, dass Jesus dort entweder im eigenen Haus gewohnt hat oder im Haus des Petrus. Der Herr hat aber auch etwas deutlich gemacht, als er einmal schelten musste die Städte, die all das miterlebt hatten, was er gewirkt und gepredigt hat. Er sagt, weh dir Chorazin, weh dir Bethsaida. Die Städte da oben. Denn wenn in Tyrus und Sidon diese Wunderwerke geschehen wären, die ich unter euch getan habe, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Und dann fährt er fort und sagt, und auch du, Kapernaum, du bist bis zum Himmel erhöht worden, bis zum Hades wirst du aber hinabgestoßen werden. Warum sagt er sowas? Zu einem Ort, wo er so lange gewirkt hat und auch so deutlich gewirkt hat. Ich glaube, es gibt nur einen Grund. Dieser Ort hatte so viele Vorrechte gehabt, so viel Bevorzugung. Sie konnten quasi unmittelbar sehen, wie Gottes Kraft wirkt in dem Herrn Jesus, indem er zum Beispiel die Tochter des Jairus, diese 12-jährige Tochter auferweckte, des Synagogenvorstehers, indem er eben so viele Kranke heilte und Besessene freimachte. Und trotzdem haben sie ihn abgelehnt. Und ist es nicht auch jetzt schon ein Stück Antwort, wie ist der Weg zur wahren Größe? Ich denke, eines steckt auf jeden Fall schon drinnen. Trotz der größten Schwierigkeiten weiter den Weg Gottes gehen. Nicht aufgeben, nicht aufstecken und sagen, die wollen das eh nicht hören, sondern treu weiter für Gott zu dienen. Ja. Und wie reagieren die Jünger und wie müssen wir oft reagieren, wenn der Herr Jesus uns die Frage stellt, was ist los, worüber redet ihr, was denkt ihr? Ja, sie schwiegen jetzt erstmal. Keiner wollte sich jetzt melden. Nicht mehr Petrus. Denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Ah, ist das ein schönes Thema. Wer ist der Größte? Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ging ihnen, glaube ich, nicht um die Körpergröße. Es ging um die Größe in dem Reiche Gottes. Und das ist ein angenehmes Thema, darüber zu reden. Kurz vorher redet der Herr Jesus von der Voraussetzung, dass man groß wird, nämlich dass man leiden muss und dass er sogar sterben müsste. Da haben sie eher so ein bisschen weggehört. Das war unangenehm. Aber jetzt mit Jesus zu herrschen und groß zu sein, das ist ein Gesprächsthema. Nebenbei. Welcher der Diener Gottes ist denn der Größte? Gab's da einen bei den Jüngern? Ich möchte so sagen, es gab einen, der mit den Jüngern unterwegs war, nämlich der Herr Jesus selbst. Er hat nie die Frage aufgeworfen, aber die Jünger haben sich schon drum gekümmert. Er, der wusste, was geschehen würde und was er als Knecht Gottes leiden musste, sprach nicht davon, dass er groß ist. Seine Rede haben sie nicht verstanden. Da zeigten sie kaum ein Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen, dass einer gesagt hätte, oh, das sind aber große Leiden, Herr. Hat er nicht gesagt, der Erste sein soll oder Erste sein will, der sollte auch der Letzte sein und aller Diener? Ja, genau, so sagt er es den Jüngern. Er setzt sich jetzt hin, sie sind in dem Haus in Kapernaum, ruft die 12 zusammen und spricht jetzt zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Das ist interessant, er sagt gar nichts mehr von Größe oder von dem Größten. Weil da möchte ich heute sagen, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Wir wissen, wer der Größte ist. Das ist keiner von uns. Das ist doch der Herr selbst. Aber vielleicht können wir weiter vorne sein, ja? Bei Kindern ist es ja normal so. Wenn ihr Kinder so beobachtet, die müssen natürlich alles vergleichen und messen. Da muss geschaut werden, ist der andere größer oder kleiner wie ich? Weiß der mehr? Also meine Kinder jedenfalls waren so. Ich denke, eure Kinder sind nicht ganz anders. Das Vergleichen an sich ist vielleicht noch gar nicht das Schlimme. Was ist gut, was ist schlecht? Manchmal muss man auch vergleichen. Ist etwas giftig oder schadet es nicht? Das liegt irgendwo in uns Menschen so drin. Wer predigt besser in der Gemeinde? Es könnte so ein Vergleich sein, nicht? Ja, aber das liegt in uns Menschen so drin. Und deswegen greift der Jesus das aber auch auf. Und er sagt, es gibt scheinbar eine Möglichkeit, dass jemand der Erste ist. Aber wenn er das sein möchte, dann sollte er von allen der Letzte sein und allen dienen oder aller Diener. Was heißt das jetzt für mich oder für uns? Das heißt doch, der Weg zur echten, zur wahren Größe im Reich Gottes besteht darin, dass ich in der Nachfolge lebe, dass ich Nachfolge praktiziere, und zwar die Nachfolge des größten Dieners Gottes auf Erden. Das ist der Weg zur wahren Größe. Nur so geht es. So sagt uns der Herr ganz deutlich. Ja, und wie gut höre ich dazu, wenn der Herr das deutlich sagt? Geht's uns da wie den Jüngern? Wie haben Sie denn reagiert? Also jetzt kommt ein neues Thema. Scheint erstmal nicht damit verwandt, aber es gehört doch zusammen. Der Herr hat scheinbar gemerkt, dass sie es noch nicht verstanden haben. Und jetzt sind bei uns ja die Kinder nicht mehr da, die sind jetzt im Kindergottesdienst. Wir können jetzt kein Kind nehmen und in die Mitte stellen, aber er nimmt ein Kind und stellt es mitten unter sie. Und dann heißt es hier, und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Gibt das den Jüngern nicht eine deutliche Antwort? Vielleicht kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass wir jetzt erstmal messen, ist der größer als ich oder umgekehrt oder wie auch immer. Es geht darum, dass wir uns um die kümmern, die in unseren Augen klein sind, schwach sind, vielleicht unbedeutend. Darauf kommt es an. So hat es der Herr Jesus ja auch gemacht. Waren seine Jünger eigentlich große Leute? Waren das berühmte Menschen? Wir wissen, als der Herr Jesus sie berufen hat, von Beruf weg waren sie Fischer. Also nicht unbedingt die High Society, nicht die oberen 10.000. Nein, das waren sie nicht. Also auf das hat der Jesus nicht geschaut. Und so sagt es auch hier. Kümmere dich doch um die, die Hilfe brauchen, die klein sind, ja, die vielleicht unbedeutend sind in den Augen der anderen Menschen. Wenn du dich um die Schwachen kümmerst, ich sage auch um schwache Jünger, um schwache Christen, nimmst du nicht mich auf? Kümmerst du dich dann nicht auch um mich? Und wenn du mich aufnimmst, nimmst du nicht alleine mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Ist das wahre Größe? Ist das der Weg dazu? Ich glaube, das ist im Prinzip genau die Beschreibung, die Jesus den Jüngern so geben will. Wir wollen ja immer gern Großes tun. Das ist so in uns drinnen. Berühmt werden scheint schöner zu sein. Aber unbedeutende Dinge zu tun, sich um solche zu kümmern, wie der Herr Jesus sagt, fällt uns nicht so schnell in die Augen. Und ich glaube, die Jünger haben das auch gespürt, dass sie da einen Mangel haben. Vielleicht spüren wir das auch. Ach, da müssen wir doch noch lernen. Da gibt's noch viel zu tun, zu arbeiten in unserem Leben. Und jetzt kommt Johannes mit einer Frage. Manche sagen, das ist ein bisschen vom Thema abschweifen oder sogar so eine Ausrede. Es heißt hier, Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Also, es ist nicht immer so häufig, dass die Bibel Dinge wiederholt. Aber Johannes bringt es hier genau und präzise auf den Punkt, worum es ihm geht. Er sagt es ja auch zweimal, der folgt uns nicht nach. Hatten die Jünger wirklich so eine Gesinnung wie der Herr, in Demut, niedrig gesinnt zu sein? Gerade stand das Kind doch vor ihren Augen, als Beispiel. Und jetzt kommt der Jünger Johannes und er beschwert sich beim Herrn über einen Diener Gottes, der nicht so handelte, wie sie es sich vorgestellt haben. Er folgt ihnen, also den Jüngern, nicht nach. Das ist seine Beschwerde beim Herrn. Beschweren wir uns auch manchmal über Jünger beim Herrn. Also im Römerbrief finden wir das auch. Dass da einer sich stört dran, dass der eine nur Gemüse isst. Und der andere isst es aber nicht, der isst auch Fleisch. Was sagt Paulus? Jeder Knecht steht oder fällt seinem Herrn. Er ist erst einmal seinem Herrn verantwortlich. Warum kümmerst du dich bei nebensächlichen Dingen darum, was der so macht? Und das muss Johannes und die Jünger gestört haben. Da gibt's einen, der kann Dämonen austreiben, und wir werden später sehen, er tat es wirklich in der Kraft Gottes. Er tut ein Werk Gottes. Er treibt die Finsternis des Feindes zurück. Und darüber regen sich die Jünger jetzt auf. Zeigt es nicht auch ein Stück weit ihre Herzenshaltung und den eigentlichen Grund, der hinter diesem Verbot steckt? Es ist nämlich interessant. Kurz vorher haben wir gelesen, dass diese Jünger genau in dem Punkt versagt hatten. Da war ein Mensch, ein Sohn eines Mannes, der besessen war von Jugend auf. Und was war? Was haben die Jünger gemacht? Sie konnten nichts machen, denn dieser Mensch ruft Jesus zu sich. Und wie sagt er so schön? Die Jünger, ich habe deine Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben. Im gleichen Kapitel in Vers 18 steht es, aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Die Jünger konnten diesen Menschen nicht befreien. Und der Jesus antwortete und spricht, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Der Herr erklärt ihnen dann, wegen des Unglaubens könnt ihr das nicht tun. Und jetzt gibt's da einen, der kann es. Und was entsteht dann bei uns in unserem Herzen? In den stolzen Herzen, das nicht von Demut gekennzeichnet ist, ja, Eifersucht, Neid kommt auf. Der kann jetzt was tun, was ich nicht konnte. Und der Jesus hat sie ja noch gescholten. Wegen ihres Unglaubens habt ihr das nicht gekonnt. Und sagt uns das nicht auch was? Über unser Verhältnis untereinander? Was reden wir? Wie denken wir? Können wir, jetzt mal so gefragt, nicht Gott dankbar sein für Nachfolger des Herrn, für Jünger des Herrn, die Menschen freimachen in der Kraft Gottes von bösen, finsteren Mächten, auch wenn wir das nicht können? Müssen wir nicht sagen, danke Herr, dass du solche Gaben anderen gegeben hast? Gerade wenn es wir nicht können und der Herr es anderen gegeben hat, warum Neid und Eifersucht? Eins ist natürlich wahr, die Jünger waren am richtigen Platz gestanden. Es gab nichts Besseres, als mit Jesus zu gehen. Und der Mann ging scheinbar nicht in der Nachfolge unmittelbar von Jesus, sondern er hat für Jesus gewirkt. Er war nicht mit den Jüngern bei Jesus, aber er hat Gottes Reich vorangetrieben. Die Jünger hatten hier den besseren Platz. Ihre Stellung war komplett in Ordnung. Da konnten sie nichts verbessern. Aber was wird bei den Jüngern doch auch deutlich sichtbar? Trotz der richtigen Stellung war ihr Glaube schwach, mangelhaft. Ihr Dienst konnte das nicht alles umfassen, was an Nöten da war, dass sie dieser Not begegnet wären. Trotzdem war es richtig, ihre Arbeit zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Es war richtig, auch von Johannes dem Täufer wegzugehen und bei Jesus zu sein. Und es war richtig, bei Christus zu bleiben, auszuharren und sich an ihn zu hängen, jeden Tag. Das tadelt der Herr nicht, das würde er bei keinem Jünger tadeln. Aber die Frage ist und bleibt: Der richtige Ort, die richtige Stellung allein geben noch nicht automatisch die Kraft Gottes. Hier hat sich sogar gezeigt, dass am richtigen Ort leider aufgrund mangelndem Glauben Schwachheit vorhanden war. Und woanders war es genau umgekehrt. Sie stellen ja auch gar nicht dem Herrn die Frage, warum folgt er dir nicht nach? Ihnen ging es darum, dass er uns nachfolgt. Und ist das vielleicht nicht auch kennzeichnend für uns? Wir sollten immer fragen, folgt dieser Bruder oder diese Schwester dem Herrn nach? Nicht, passt sie genau in unsere Gemeinde hinein? Und es gibt sicherlich Brüder und Schwestern, die habt ihr kennengelernt, die habe ich kennengelernt, die denken an bestimmten Stellen der Schrift anders. Aber wie dankbar bin ich doch, wenn sie mehr Kraft haben als ich im Glauben. Wunderbar. Nicht, dass ich sage, es ist deswegen alles in Ordnung. Muss es auch nicht sein. Aber wo Gott Kraft gibt, dass sein Reich gebaut wird, da sollten wir doch dankbar sein und demütig, dass er nicht uns alles gibt und wir quasi so denken, wir haben jetzt so eine Art Monopol. Nur, wir müssen halt dann auch vorwärts kommen, und wenn das nicht geschieht, kann Gott ja auch woanders wirken. Und das sollten wir auf jeden Fall dankbar anerkennen und nicht verhindern und verbieten. Und deswegen auch diese Schelte von dem Herrn. Er sagt, verbietet nicht. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Also manchmal denken wir, Verbote, das ist so eine Lösung für alles. Aber es ist garantiert keine Lösung, wenn die Arbeit im Reich Gottes dadurch behindert wird. Nur weil einer einen Dienst anders tut wie wir, ist dieser Dienst, wenn er für den Herrn und in der Kraft des Herrn getan wird, noch nicht verkehrt. Das denken wir vielleicht, ja, weil wir so eine Vorstellung haben. Der Herr sagt ganz klar, verbietet, wehrt es ihm nicht. Ja, ihr wisst genau, an einer anderen Stelle sagt der Herr, etwas anderes. Er sagt sogar, warum wir es ihm nicht wehren sollen. Er sagt, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Alle Mitarbeiter am Reich Gottes, die helfen, dieses Reich weiterzubauen, sind herzlich willkommen. Der ist für uns. Der sammelt quasi. Der bringt Frucht für das Reich Gottes. Der kümmert sich, dass Gottes Reich weiter wächst. Der ist doch nicht gegen uns. Wie sollte der denn schlecht reden? Wie sollte der denn den Herrn schmähen? In seiner Kraft hat er doch den Feind besiegt und einen Sieg über den Teufel errungen. Nein, das kann nicht sein. Aber der Herr sagt natürlich auch an einer anderen Stelle, in einem anderen Zusammenhang, dass man etwas verbieten muss. Und viele kennen diese Stelle vielleicht ganz gut, vielleicht auch auswendig. Da heißt es, und jetzt ist hier in Matthäus 12, Vers 30, diese klare Aussage des Herrn, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt ja sogar schon Theologen, die sagen, da seht ihr mal wieder, wie sich die Bibel widerspricht. Einmal heißt es, es soll nicht verboten werden, also ich gehe nochmal eins zurück, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, und hier heißt es, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Hört sich nach einem Widerspruch an. Man müsste halt dann auch den Zusammenhang genauer lesen. Denn in Matthäus geht es darum, dass die Pharisäer zu Jesus sagen, du treibst den Teufel durch den Obersten der Dämonen aus. Du handelst quasi in der Kraft des Teufels. Und Jesus sagt ihnen, das ist, wenn man klar erkennt, dass es nicht so sein kann, und ihm das vorwirft, eine Lästerung des Geistes. Da greift man Gott selbst in der Person an. Da greift man den Herrn Jesus als Person an. Und auch das, was er getan hat, also sein Werk. Und wenn das getan wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sich zu entscheiden, wenn man weiterhin geistlich sein will, nämlich auf die Seite des Herrn. Dann muss man sagen, das darf nicht sein. Lüge kann nicht geduldet werden im Kreis der Heiligen. Vorwürfe gegen Gott, die nicht stimmen, können da nicht stehen bleiben. Ein Angriff auf den Herrn Jesus gegen seine Person oder das, was er getan hat, das kann nicht einfach geduldet und toleriert werden. Das geht nicht. Wer hier nicht klar Stellung bezieht, wer nicht mit dem Herrn sammelt, quasi seine Arbeit mitmacht, der zerstreut wirklich, der zerstört. Und da kann es dann nicht so sein, dass man sagt, ja, jede Meinung ist richtig. Dann muss man Stellung beziehen. So war das in Matthäus, aber hier war es ja anders. Und deswegen ist auch kein Widerspruch zwischen den Stellen. Hier ist ein Diener, der dem Herrn dient und das Reich Gottes baut und den Feind zurücktreibt. Hier an der nächsten Stelle sind Menschen, die den Herrn Jesus angreifen, die ihm Sachen unterstellen, die nicht sein können. Und da müssen wir als Gläubige auch ganz klar sagen, dann heißt es, ein klares Wort zu geben und auf die Seite des Herrn zu treten. Hier ist im Prinzip Schweigen schon Sünde. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Aber es sind zwei verschiedene Umstände. Deswegen kein Widerspruch. Ja, das müssen wir verbieten. In unserer Gemeinde ist nicht alles erlaubt. Aber das liegt nicht an uns so sehr. Das liegt am Wort Gottes, weil Gott selber sagt, es kann nicht Licht mit Finsternis Gemeinschaft haben. Nicht das Heilige mit dem Unheiligen. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Das hat Gott so festgelegt. Ja, und als fünftes und letztes, da spricht der Herr Jesus von etwas, worüber wir vielleicht auch seltener reden, nämlich einen Lohn für den Dienst an seinen Kindern, an seinen Jüngern. Er sagt, denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. ja, einen Becher Wasser zu reichen, ist eigentlich jetzt, so sagen wir, nicht was Großes. Ich weiß gar nicht, wer von uns noch niemals einen Becher Wasser gereicht hat. Vielleicht ist der zu Hause, wird der bedient und vielleicht mal einen Tisch gedeckt oder was und dann vollgeschenkt die Tassen oder Becher, was das sind. Das heißt, einfach nur die kleinste Freundlichkeit, die im Namen Jesu erwiesen wird, wird auch, und zwar an seinen Jüngern, die wird auch belohnt werden. Das heißt jetzt, dass der Herr sehr wohl Acht gibt darauf, wie wir reden, wie wir denken und wie wir handeln. Und er merkt sich scheinbar das, so steht's hier, sein Lohn wird nicht ausbleiben. Der Herr vergisst es nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht vergessen wir manche schnell, also mir geht's so, bei manchen muss ich erinnert werden an Termine und so, aber der Herr sagt hier, das wird ihm nicht vergessen werden, er wird belohnt werden. Auch so etwas, was für uns erstmal gewöhnlich scheint. Und ist das nicht auch eine Hilfe wieder, die wir, oder jedenfalls die Jünger, die so groß sein wollten, wir wollen Großes tun, und der Herr sagt schon, Herr, ich denke aber dran, wenn du was Kleines machst, was ganz Allgewöhnliches, was ganz Normales, was nicht schwerfällt. Wenn du das machst, in meinem Namen, für einen meiner Jünger, vergesse ich es dir nicht. Und das hat mich auch getröstet, weil ich hatte ein bisschen Bammel, so ein Riesenthema, wie wird man groß im Reich Gottes? Es ist ja fast so wie eine Predigt, wie werde ich ein perfekter Christ? Aber der Herr hat mir dann geholfen, als ich das gelesen habe, auch in der Vorbereitung, vielleicht das Zeugnis, der Herr, er hat's von der ganz hohen Ebene heruntergesetzt auf etwas, was wir alle tun können, was jeder seine Jünger tun kann. Und der Herr sagt, ich denke auch daran, auch wenn du jetzt nicht der Größte werden wirst oder wir. Ja, was nehmen wir mit? Was nimmst du mit? Wie stehen wir oder wie stehst du zu Jesus? Ich glaube, der Text macht eines deutlich. Lass dich von dem Vorbild des Herrn als der Diener Gottes leiten. Das sollten wir uns verinnerlichen. Er ist das Vorbild, er ist der Größte. Von ihm sollen und müssen wir lernen. Es gibt keinen Besseren. Und gerade Markus betont ja auch gerade, wie er gedient hat. Und dann die Frage, hast du den Eifer für die eigene Sache im Dienst für Gott abgelegt? Habt ihr gesehen, wenn man sagen könnte, die Jünger, die kümmern sich sogar noch, dass das Reich Gottes wächst, aber mit welcher Motivation? War es Gottes Sache, war es ihre eigene? Ja, wie ist unser Leben? Sind wir noch stolz auf uns selbst? Haben wir da noch was rumzuschleppen? Oder ist das andere schon am Wirken? Kann die Gesinnung Christi, das ist nämlich seine Sanftmut und Demut, in unsere Herzen eindringen? Ich glaube, das muss so sein, wenn wir uns verändern lassen wollen. Da muss seine Gesinnung in uns vorhanden sein. Ja, woran hältst du fest? Suchst du die Nähe des Herrn? Bei den Jüngern haben wir es gesehen. Die richtige Stellung, der richtige Platz. Aber die Einstellung hat nicht gepasst, aber die Stellung war in Ordnung. Und was ist zu all dem nötig? Ich glaube, der Apostel Paulus hat es ganz deutlich im 1. Korintherbrief geschrieben. Die Gnade des Herrn Jesus ist notwendig. Wir sind zum Herrn gekommen durch seine Gnade. Wir haben auch bald wieder Geburtstag in 3 Tagen, aber nicht den natürlichen, sondern den anderen. Und es war Gnade. Ich wäre nie hier in der Gemeinde, wenn die Gnade Gottes nicht mich hierher geführt hätte. Und wir brauchen auch als Christen, um zu wachsen, um die Gesinnung Christi auch zu zeigen, seine Gnade. Deswegen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch, sei mit uns. Amen.